Blood Sugar Lounge.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Blood Sugar Lounge fragt nach. In der ersten Staffel spreche ich mit Diplompsychologin Susanne Baulig. Sie ist Leiterin Schwerpunkt Psychodiabetologie und psychologische Psychotherapeutin in Mainz. Mein Name ist Lena Schmidt, ich bin Redakteurin im Kirchheim Verlag und stelle in der ersten Staffel Susa viele Fragen zum Thema Diabetes und Psychologie. In der dritten Folge sprechen wir über das Thema Essstörung. Wann beginnt eine Essstörung und wie kann man sie behandeln? Corona-bedingt sitzen wir leider getrennt voneinander in unseren Büros, was eigentlich sehr schade ist, denn wir wohnen und arbeiten beide im schönen Mainz am Rhein. Liebe Susa, wir duzen uns hier gleich, weil wir uns auch schon kennen. Du hast fürs Diabetes-Journal schon einige Artikel geschrieben. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir dieses Projekt jetzt zusammen machen. Schön, dass du dabei bist und uns in den nächsten Wochen und Monaten Antworten zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema gibst.
Ja, vielen Dank.
Zu Beginn habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und zwar kannst du nur eine Antwort dazu sagen. Ghostbusters oder Sailor Moon?
Habe ich beides nie geguckt, aber wenn, dann Ghostbusters, weil die Titelmelodie cool ist.
Tee oder Kaffee?
Kaffee, definitiv.
Aha. Schokolade oder Chips?
Muss ich mich entscheiden?
Oh ja.
Schokolade.
Schokolade. Ich hätte auch Schokolade geantwortet, muss okay. Ich gestehen.
Aber schweren Herzens.
Ja, das stimmt. So, und damit sind wir auch schon gleich beim Thema Schokolade oder Chips. Heute wollten wir über das Thema Essstörungen sprechen. Magst du uns kurz erzählen, was eigentlich sich hinter diesem Begriff verbirgt?
Ja, genau. Also, ich glaube, beim Begriff Essstörung denkt ja sowieso jeder erstmal an die beiden großen Essstörungen. Das ist einmal die Anorexie, also die Magersucht, und dann die Bulimie. Charakteristisch für die beiden ist eigentlich, dass es sich wirklich um schwere Störungen des Essverhaltens handelt. Also das geht einher mit einer Wahrnehmungsstörung der eigenen Figur und des eigenen Gewichts und dann eben natürlich auch mit einem sehr negativen Körperbild. Jetzt kann es sein, dass manchmal nicht alle Kriterien für eine Anorexie oder Bulimie erfüllt sind und dann würde man das zum Beispiel atypische Essstörung nennen oder eine sogenannte nicht näher bezeichnete Essstörung. Das ist ein total umständlicher Begriff. Darunter fällt dann auch die sogenannte Binge-Eating-Störung, also eine Störung mit Essanfällen, wo auch insgesamt einfach sehr, sehr große Mengen immer gegessen werden. Und die sieht man zumindest aus meiner Erfahrung raus im Zusammenhang mit Diabetes gar nicht so selten. Und was speziell beim Diabetes auftritt, ist so eine ganz eigene Form von Essstörung, nämlich das sogenannte Insulin-Purging. Insulin-Purging meint das bewusste Reduzieren oder komplette Weglassen von Insulingaben, damit dann der Effekt der Gewichtsabnahme eintritt. Das kann natürlich sehr, sehr gefährliche Konsequenzen haben, wenn man sich einfach über einen gewissen Zeitraum viel zu wenig oder teilweise auch gar kein Insulin spritzt. Das ist den Betroffenen meistens schon auch bewusst, aber trotzdem oftmals kein Grund, das wieder aufzugeben, weil die Essstörung häufig einfach stärker ist.
Da sind wir jetzt auch schon genau im Thema drinne. Was sind denn da für Nebenwirkungen von dem Insulin-Purging?
Naja, also wenn ich mir dauerhaft viel zu wenig oder teilweise gar keinen Insulin spritze, dann entsteht natürlich irgendwann ein riesengroßer Insulinmangel und es kommt zu einer Ketoazidose, was dann im schlimmsten Fall im Koma enden kann oder eben auch zum Tod führt.
Und hast du das Gefühl, dass Menschen mit Diabetes häufiger Essstörungen haben?
Ja, was ist jetzt Gefühl und was ist tatsächlich objektiv so? Man kann das irgendwie gar nicht so richtig eindeutig beantworten, ob das bei Menschen mit Diabetes häufiger ist, weil sich das auch ziemlich schwierig rausfinden lässt. Also ich kann ja mal ein Beispiel geben. Wenn man eine Studie über die Häufigkeit von Essstörungen bei Menschen mit Diabetes macht, dann verwendet man zum Beispiel Fragebögen. Diese Fragebögen sind aber eigentlich für Menschen ohne Diabetes ursprünglich mal konzipiert worden. Und dabei wird eben nicht berücksichtigt in diesen Fragebögen, dass Personen, die Diabetes haben, ja sowieso ständig übers Essen nachdenken. Also die Gedanken kreisen ja sowieso ganz oft über die Menge, den letzten Zeitpunkt des Essens oder die Zusammensetzung des Essens, die körperliche Aktivität, einfach weil man ja ständig versuchen muss, viel zu hohe oder zu niedrige Blutzuckerwerte zu vermeiden. Das ist dann erstmal überhaupt gar nicht Ausdruck von einem problematischen Essverhalten, ist auch erstmal keine Essstörung, sondern in dem Sinne bei Menschen mit Diabetes ein wichtiger Bestandteil von einem richtig guten Diabetesmanagement. Und weil diese Fragebögen oder Untersuchungsmethoden das häufig nicht berücksichtigen, sind die Ergebnisse von solchen Studien oft auch sehr mit Vorsicht zu interpretieren. Und deswegen kommt es dann auch dazu, dass die Studienlage im Grunde nicht einheitlich ist. Also es gibt durchaus Studien, die wirklich zu dem Ergebnis kommen, dass es überhaupt kein erhöhtes Risiko gibt für Menschen mit Diabetes, jemals an einer Essstörung zu erkranken. Aber man muss letztlich davon ausgehen, dass vor allem jugendliche Mädchen oder junge Frauen mit Diabetes schon auch eine Risikogruppe darstellen. Und da ist jetzt nochmal die Besonderheit des Insulin-Purgings zu nennen, weil es da eine Studie gibt, die Probandinnen mit Typ-1-Diabetes untersucht hat und da herausgefunden hat, dass bis zu 40% dieser Probandinnen von Symptomen des Insulin-Purgings betroffen waren. Das ist natürlich schon eine Menge und damit muss man eigentlich davon ausgehen, dass Insulin-Purging so die bedeutendste und die häufigste Essstörung bei Diabetes sein kann.
Ja, Wahnsinn. Wieso ist das deiner Meinung so?
Ich glaube, da gibt es total viele Gründe, die letztlich ja sehr individuell sind. Aber ich habe ja eben schon gesagt, also für Menschen mit Diabetes geht es ja sowieso einen ganz großen Teil der Zeit um das Thema Essen. Also selbst die, die sich vorher wenig fürs Essen interessiert haben oder sich wenigstens wenig Gedanken um die Menge oder bestimmte Nahrungsmittel, den Kaloriengehalt oder die Zusammensetzung nach Nährstoffen gemacht haben, die müssen ja jetzt mit einem Diabetes einfach darüber nachdenken. Das gehört dazu, wenn man sich gescheit um einen Diabetes kümmern will. Und dazu kommt, dass das Thema Essen plötzlich ja nicht mehr nur für die Betroffenen selbst relevant ist, sondern dann auch das Umfeld einen ganz anderen Blick darauf hat. Also das Umfeld achtet eventuell dann ständig auch darauf, was ist die Person jetzt? Darf sie das überhaupt essen? Ist da nicht zu viel Zucker drin? Und da werden dann ja auch häufig oft Kommentare drüber gemacht. Und beim Thema Kommentare sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, weil Kommentare zur Figur dann ja auch wieder eine sehr, sehr große Rolle spielen, gerade bei jungen Mädchen. Also zum einen ist es ja so, dass gerade vor der Diagnose eines Typ-1-Diabetes viele erstmal relativ viel Gewicht verlieren. Und das wird leider Gottes bei Mädchen und jungen Frauen ganz oft sehr positiv vom Umfeld bewertet und kommentiert. Und sobald dann aber diese Insulintherapie beginnt, beginnt dann ja leider Gottes auch wieder dieser gegenteilige Effekt. Also die nehmen wieder an Gewicht zu. Und dieser ganze schöne in Anführungszeichen, Effekt des Diabetes ist dann halt dahin. Auch das wird oft dann wieder kommentiert. Und wenn dann aber manche merken, dass sie über das Auslassen oder das Reduzieren von Insulinmengen wiederum abnehmen können, dann fängt ein ziemlicher Teufelskreis an. Auch das wird dann oft wieder kommentiert. Oh, jetzt hast du ja wieder toll abgenommen. Das ist ja super. Das kommt bestimmt auch deinem Diabetes zugute. Naja, und letztlich ist man dann schon mittendrin im Insulin-Purging. Und das war jetzt ja häufig bezogen auf den Typ-1-Diabetes, aber klar, auch beim Typ-2-Diabetes spielt dieses Thema Figur und Gewicht ja eine ganz große Rolle. Also für viele ist ja im gesellschaftlichen Bild dieses mehr Gewicht oft mit mehr gesundheitlichen Problemen assoziiert. Und dummerweise beim Typ-2-Diabetes stimmt ja auch noch diese Formel so im Großen und Ganzen. Und dann gibt's ja oft noch das erklärte Ziel, dass unbedingt Gewicht reduziert werden soll beim Typ-2-Diabetes. Was im Übrigen von manchen Behandlern oder Behandlerinnen oftmals nicht ganz so feinfühlig vermittelt wird, wie Patientinnen auch das ein oder andere Mal schon berichtet haben. Es wird dann also bei dem Thema auch manchmal sehr viel Druck aufgebaut und vielleicht auch unrealistische Forderungen gestellt. Sie müssen jetzt unbedingt in den nächsten Monaten ganz, ganz viel abnehmen, sonst wird das nichts mehr mit Ihrem Diabetes oder so. Und viele Menschen mit einem Typ 2 versuchen dann auch ganz motiviert, ihre Ernährung umzustellen und Gewicht zu verlieren. Das ist ja oft auch ein Anlass, also diese Diagnose, dass man dann mal seine Ernährung umstellt oder seine ganze Lebensweise überdenkt. Aber manche fangen dann eben mit so einem restriktiven Essen an. Also die essen dann phasenweise sehr wenig, weil sie denken, dass das sinnvoll ist. Das führt ja auch oft erstmal zu Erfolgen. Und was wir aber in der Praxis oft sehen, ist, dass das letztlich auch in einer Binge-Eating-Störung münden kann. Also in einer Störung mit richtigen Essanfällen, weil der Körper halt irgendwann unbedingt Nahrung haben will. Und dieses gezügelte Essen kehrt sich dann manchmal einfach ins Gegenteil um.
Was sollte man deiner Meinung tun, wenn man erkennt, boah, Moment mal, hier läuft irgendwie was aus dem Ruder?
Wenn man das erkennt und wenn man sich das eingestehen kann, dann ist das im Grunde schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Gerade Essstörungen sind ja etwas, was die Betroffenen sich lange Zeit gar nicht wirklich eingestehen können oder wollen. Die machen das oft erst, wenn das Umfeld Druck macht und nicht länger zuschauen will oder wenn es halt zu schlimmeren Folgen kommt, zum Beispiel ein körperlicher Zusammenbruch oder wenn es noch Schüler oder Schülerinnen sind, dann so ein Einbruch von schulischen Leistungen oder halt eben speziell beim Diabetes dann die Ketoazidose aufgrund von Insulinmangel. Aber als erster Schritt ist sicherlich hilfreich, sich einfach mal jemandem anzuvertrauen, also eine Vertrauensperson zu finden, wer auch immer das ist, weil es dann in der Folge auch oft leichter ist, die nächsten Schritte mit jemandem durchzusprechen und eine Unterstützung an der Seite zu haben. Und manchmal ist das ja auch so, dass sich bei einem Gespräch vieles schon sortiert und man auch beim ersten Mal, wenn man drüber spricht, merkt, oh, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, jemandem davon zu erzählen. Und vielleicht reagiert er auch gar nicht so komisch, wie ich das befürchtet habe. Und wenn bei einer Essstörung halt auch noch das Thema Diabetes dabei ist, dann ist es schon sinnvoll, irgendwann dem Diabetologen oder der Diabetologin davon zu erzählen. Weil oftmals wird es ja vorher so gewesen sein, dass es ein Problem im Diabetesmanagement gab. Irgendwie waren da ständig zu hohe Blutzuckerwerte, ohne dass sich irgendjemand aus dem Behandlerteam das so richtig erklären konnte, weil es wird ja in der Regel auch nicht groß dokumentiert, dass man da die Insulingaben mal weggelassen hat. Das ist also ein großes Fragezeichen da. Und wenn man sich dann aber mal anvertraut, dann trägt man ja auch dazu bei, dass diese unklaren Probleme im Diabetesmanagement sich plötzlich aufklären. Und das ist natürlich ein super toller Schritt, weil von da aus kann man dann weitergucken. Und man muss sich auch wirklich nicht schämen, das gegenüber den Behandlern zu sagen, weil das ist nicht total unbekannt für die. Also man wird nicht die Erste sein, bei der die Diabetologin oder der Diabetologe das erfährt. Die kennen das, auch wenn man natürlich oft das Gefühl hat, dass man da die Einzige mit dem Problem ist. Und wenn man jetzt unsicher ist, ob man wirklich schon eine Psychotherapie machen soll, wenn man das vielleicht gar nicht so einschätzen kann, wie schlimm ist es denn eigentlich, dann gibt es natürlich auch erstmal die Möglichkeit, so eine Beratungsstelle aufzusuchen. Also ich denke da so an die Diakonie oder Caritas, die haben ja oftmals Beratungsstellen. Oder wenn es Schülerinnen sind, dann können die sich ja vielleicht auch an den schulpsychologischen Dienst oder eine psychosoziale Beratung wenden. Da gibt es ja oft auch Angebote in den Schulen. Ansonsten, klar, als Psychotherapeutin empfehle ich natürlich, die psychotherapeutische Sprechstunde in Anspruch zu nehmen, damit man da einfach in einem Erstgespräch genau klärt, was eigentlich los ist. Also ob sich um eine handfeste Essstörung handelt oder ob das eben nicht die Kriterien für eine Essstörung erfüllt. Wenn doch, klar, dann ist eine Psychotherapie angezeigt und wenn nicht, kann man schauen, ob sich die Problematik irgendwie anders in den Griff kriegen lässt.
Du hast gerade schon gesagt, dass bei dir viele Menschen mit Diabetes in der Sprechstunde sind. Wie gehst du also mit Menschen um, die eine Essstörung haben?
Also erstmal natürlich überhaupt nicht anders als mit Leuten, die wegen irgendwelcher anderen Probleme zu uns kommen. Denn wir hören uns bei allen erstmal genau an, was eigentlich das Problem ist. Und wenn es eben diese Kombination Diabetes und Essstörung gibt, dann gucken wir uns das beides wirklich auch genau an. Wir gucken uns den Diabetes an, wir schauen uns die Essstörung an und überlegen dann, wie hängt eigentlich beides zusammen. Und ich persönlich mache das häufig so, dass ich mir schon relativ zu Anfang der Therapie über so 1 bis 2 Wochen lang auch mal Mahlzeitenprotokolle erstellen lasse, damit ich auch mal eine Ahnung davon bekomme, was, wann, in welchen Mengen gegessen wird und in welchem Verhältnis dann die Blutzuckerwerte auch dazu stehen. Das ist manchmal für die Patientin schon sehr unangenehm. Die schämen sich dann oft, weil das nochmal schwarz auf weiß so richtig deutlich wird, was sie da eigentlich betreiben. Aber das ist total hilfreich, das als Arbeitsgrundlage zu haben. Und mir ist immer total wichtig zu vermitteln und dass die das auch wirklich intus haben, dass sie sich nicht schämen müssen. Weil es ist irgendwo ja total verständlich, dass Essen im Zusammenhang mit einem Diabetes ein schwieriges Thema ist. Bei manchen läuft es dann halt aus dem Ruder, aber damit sind die definitiv nicht alleine. Wir kennen das Problem. Es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die sich sowohl mit dem Diabetes als auch mit Essstörungen auskennen und wir können das behandeln. Ich würde jetzt natürlich nie jemandem das Versprechen geben, dass irgendwann zum definierten Zeitpunkt X die Essstörung weg sein wird. Aber dieses Hoffnung machen, dass wir das besser machen können, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, das am Anfang einer Therapie zu vermitteln.
Wie findet man denn wieder einen normalen Zugang zum Essen dann?
Ja, man könnte jetzt überlegen, ob das für Personen mit Diabetes überhaupt möglich ist, einen wirklich normalen Zugang zum Essen zu finden, wenn normal bedeuten würde, dass man sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht. Also so wie viele Menschen ohne Diabetes das haben. Das ist wahrscheinlich kein realistisches Ziel, aber natürlich kann ein Ziel sein, einen gesunden oder einen gesünderen Umgang mit dem Thema Essen zu bekommen. Also dass die Essstörung eben am Ende nicht mehr das gesamte Essverhalten bestimmt. Und da würde ich sagen, Psychotherapie, das ist der Weg. Also egal, ob jetzt in Einzel- oder in der Gruppentherapie. Ich kann es ja mal am Beispiel von einer Einzeltherapie sagen. Da würden wir uns einfach erstmal anschauen, was ist denn genau bei dieser individuellen Patientin das sogenannte Erklärungsmodell. Also was hat genau bei dieser Patientin dazu geführt, dass im Zusammenhang mit dem Diabetes eine Essstörung entstanden sind? Was sind da diese wichtigen Faktoren? Und wenn wir die haben, dann wissen wir auch, wo wir ansetzen können. Und dann kann es zum Beispiel um die Frage gehen, wie kann diese Person ihr Essverhalten wieder normalisieren? Also wie kann sie zum Beispiel Essanfälle vermeiden? Manchmal sind ja Essanfälle auch ein Weg, um einfach mit Stress irgendwie umzugehen. Das kennen wir ja vielleicht alle, dass wir in stressigen Zeiten einfach gerne auch mal ein Stück Schokolade essen. Aber das ist natürlich noch kein Essanfall. Aber auch bei Menschen mit einer Binge-Eating-Störung ist es so, dass wir oftmals sehen, sobald Stress wieder vermehrt auftritt, häufen sich auch diese Essanfälle wieder. Und da müssten wir dann überlegen, was kann also die Person alternativ machen, um mit dem Stress umzugehen? Oder das Thema, wie vermeidet diese Person überhaupt Heißhunger? Was ist überhaupt ausgewogene Ernährung? Also da kommt dann eine Ernährungsberatung zum Beispiel ins Spiel. Und oftmals fehlt ja auch dieser Zugang dazu, Essen überhaupt richtig genießen zu können. Da würde man dann ein sogenanntes Genusstraining machen. Man kann sich auch anschauen, was sind eigentlich so negative Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit dem Thema Essen oder Thema Gewicht und Figur. Und das kann man dann auch wiederum bearbeiten. Also ich glaube, was klar ist, ist insgesamt, dass es ganz, ganz viele Wege gibt, die aus einer Essstörung herausführen, die man am besten mit therapeutischer Hilfe anschauen sollte. Dann kann man dann gucken, welcher Weg ist da jeweils der individuell richtige. Aber ich glaube, man kann festhalten, dass es oft kein total einfacher und kurzer Weg ist, aber durchaus möglich ist, da wieder rauszukommen. Und es lohnt sich total, diesen Versuch zu wagen.
Liebe Susa, vielen Dank für diese vielen wichtigen Informationen. Wenn irgendjemand also jetzt Fragen hat, kann er das hier mal uns schicken an die info@blatt-sugar-lounge.de. Das können wir entweder individuell beantworten oder in den Kommentaren. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass es unter Umständen doch ab und an notwendig ist, eine Psychotherapie zu machen. Wie kommt denn der Einzelne an so einen Platz?
Ja, also da gibt's bestimmt verschiedene Wege. Ich kann ja mal ein paar aufzählen. Also wenn man jetzt nicht das große Glück hat, von irgendjemandem eine Empfehlung sowieso schon zu bekommen, das ist natürlich das Tollste. Und wenn dann auch noch die Person einen Platz frei hat, juhu, dann hat man, glaube ich, den Jackpot gewonnen. Aber ansonsten kann man einfach entweder im Internet gucken, klar, und zu den angegebenen Sprechstundenzeiten anrufen und einen Termin vereinbaren. Ansonsten kann man sich von der Kassenärztlichen Vereinigung seines jeweiligen Bundeslandes Adressen nennen lassen. Oder aber, und das ist speziell für Menschen mit Diabetes interessant, man geht auf die Webseite www.diabetes-psychologie.de und dort gibt es ein Suchformular, wo man Psychotherapeutinnen oder Therapeuten suchen kann, die sich sowohl mit dem Diabetes als auch mit psychischen Störungen auskennen.
Prima, den Link werden wir auch unter die Shownotes verlinken, da könnt ihr dann draufklicken. Susa, vielen, vielen Dank für diese wirklich guten Tipps. Ich freue mich darauf, dass wir in 2 Wochen wieder sprechen.
Sehr gerne und vielen Dank.